Ich habe lange überlegt, ob ich das Thema, über das ich mit meinem heutigen Gast sprechen werde, überhaupt hören möchte in meiner Sendung, weil ich es sehr schwierig finde, darüber zu sprechen. Wir werden über Körperteile reden, über die man normalerweise nicht redet. Wir reden über sehr intime Erlebnisse. Aber weil ich weiß, dass mein heutiger Gast die richtigen Worte dafür finden kann, freue ich mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Dumokorn.
Dankeschön.
Das Unrecht, gegen das Sie schon seit vielen Jahren kämpfen, heißt Beschneidung bei Frauen. Jetzt haben Sie den Ellen-Ammann-Preis des Deutschen Katholischen Frauenbundes für Ihr Engagement bekommen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, aber dieses Thema ist doch lange vorbei. Da gab es doch so viel Aufklärung und so viel Radau. Habe ich mich da getäuscht?
Leider ja. Es ist aktueller denn je, würde ich sagen. Weil in vielen Ländern durch diese Kriegswirrung und diese Störung von Strukturen, Frauenverbände, Organisationen, der Weg wieder unterbrochen wurde und dieses schreckliche Ritual leider den alten Weg wieder aufgenommen hat.
Also es ist wieder mehr geworden tatsächlich?
Es ist in vielen Ländern mehr geworden, weil die Frauen wieder so Ware werden. Das heißt, ein nicht beschnittenes Mädchen kann ja quasi in vielen Ländern nicht verheiratet werden. Denn man glaubt ja so, dass die Beschneidung oder das genitale Verstümmeln und das Zunähen der Genitalien, dass es die Jungfräulichkeit aufrechterhält und dadurch das Mädchen mehr wert ist. Mhm. Leider, so ist es.
Und die Mädchen, denen dieses Unrecht angetan wurde, leben nicht nur in Afrika, sondern auch hier in Bayern. Denen helfen Sie heute, wie Sie das tun und wie Ihre eigene Beschneidung Ihr Leben verändert und jahrelang bestimmt hat. Darüber reden wir hier bei Hauptsache Mensch im Münchner Kirchenradio. Ich finde die Wortwahl bei einem so intimen Thema sehr wichtig. Deshalb frage ich meinen heutigen Gast, Frau Dumokorn, wie ist denn jetzt eigentlich das korrekte Wort, Beschneidung oder Verstümmelung?
Also wenn ich jetzt in der Beratung bin und ich habe meine Mädels oder ich bin bei einem Arzt und begleite eine Patientin, dann sage ich immer Beschneidung, weil genitale Verstümmelung zu einem Betroffenen so direkt zu sagen, das ist nicht schön, das macht auch die Persönlichkeit klein, man wird auf halt einfach verstümmelt reduziert. Und das andere ist, dass die deutsche Sprache keine Definition kennt zwischen Kriegsverstümmelte, Unfallverstümmelte oder Genitalverstümmelte. Und deswegen bin ich immer, auch ich nenne mich genital beschnitten, nicht genital verstümmelt. Aber der Ritual, damit man die Schrecklichkeit begreift und wie groß und wie hässlich das, was getan wird, ist, muss man die Verstümmelung der Genitalien schon aussprechen. Denn es ist eine Verstümmelung, wenn man eine Körperteile herausschneidet.
Sie sagen, dass das Thema auch ein Thema in Deutschland ist. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn man wenig mit Betroffenen zu tun hat und deren Kinder, also die Mädchen, die Frauen, die zu uns kommen, die auch Mädchen dabei haben, die entweder schon betroffen sind, also das heißt genital verstümmelt, oder noch nicht betroffen sind. Mir geht es darum, beide richtig ernst zu nehmen, die betroffenen Mädchen, die bereits verstümmelt sind, zu helfen, dass sie das Trauma auch überwinden, das heißt auch psychologische Beratungen, Körperbewusstsein zu schaffen und auch die Mädchen, die sich wieder operieren lassen wollen, also öffnen lassen möchten, zu helfen, den richtigen Arzt bzw. Ärztin zu finden und ihnen den Rücken zu stärken und auch gegen ihre eigene Familie zu verteidigen, denn die Familie glaubt ja immer noch, dass ein offenes Mädchen, wie man sagt, eine offene Tür kann, jeder ja hinein und heraus, wie er will. So hässlich denkt man manchmal über meine Genitalien.
Ja, vor allen Dingen über die Mädchen, die das Wort Nein ja vielleicht auch kennen.
Das Nein zu sagen, das lernen sie sehr oft von mir und da sind die Eltern nicht sehr begeistert, das kann ich Ihnen sagen.
Ich meinte jetzt eher zu den Männern, die was von ihnen wollen, Nein zu sagen, nicht gegenüber den Eltern, aber klar, da braucht es das auch. Ja.
Auch die Männer, die, wenn ein Mädchen verheiratet ist und sie ist zum Beispiel noch nicht operiert worden und es sind ja unendliche Schmerzen, die sie erleiden wird und erleidet während des Geschlechtsverkehrs. Heißt, dass wir ihnen beibringen, bis du operiert worden bist, sagst du Nein. Denn das ist dein Körper, du darfst Nein sagen. Wenn du Schmerzen hast, darfst du Nein sagen. Im Notfall drohst du mit Gott oder mit Allah oder mit wem du, an wen du immer glaubst, weil der Körper ist vom Gott dir geliehen worden und den musst du gut behandeln. Es gehört also dazu, auch keinen Schmerzen zuzufügen.
Jetzt sind wir schon mittendrin in dem nächsten Thema, das ich eigentlich anschneiden wollte. Aber mir geht es nochmal darum, was sind das für Mädchen? Sie sagten, zum Teil sind sie noch nicht beschnitten, verstümmelt. Mhm. Und das könnte aber noch passieren, obwohl Sie hier in Deutschland sind? Wird hier in Deutschland beschnitten? Nein.
Nein, also es soll nicht passieren. Es wird auch hier nicht passieren. Also das muss ich in aller Deutlichkeit zeigen. Es gibt in Deutschland keine Beschneidung. Wir haben keinen einzigen Fall gehabt und ich bin seit 25 Jahren aktiv. Und das ist ziemlich lange Zeit. Mhm. Aber es geht zum Beispiel, wenn eine Frau mit 3 Mädchen kommt. Die 2 Großen sind betroffen, bereits beschnitten worden oder verstümmelt worden und die Kleinste noch nicht. Das heißt, dass die Kleine zum Beispiel sich auch nicht anders fühlt oder schlechter als ihre große Schwestern, die natürlich mit der Beschneidung, mit dem sogenannten Reinmachen, Reinigung des Körpers durchlebt haben und damit ein bisschen vielleicht angeben, weil man muss ja irgendeinen Sinn andichten, warum man diesen Schmerzen erlebt hat. Damit diese kleinen Mädchen eben keine Komplexe hat und dass die Mutter auch diesen Gedanken ganz weit wegschmeißt, vielleicht ein bisschen was zu machen, damit das Mädchen auch halal ist, wie man, also bedeutet ja rein sein, macht. Diese Eltern beraten wir auch natürlich ganz intensiv mit allem, was dazugehört, mit den Gesetzen für zur Verurteilung von Verletzung von Schutzbefohlenen und was es bedeutet für sie auch rechtlich, dass sie außer Landes gewiesen werden kann, dass das Kind, das noch nicht betroffen ist, hier bleiben kann und sie kann mit ihren anderen Kindern, die schon betroffen sind, aus dem Land gewiesen werden. Das ganz, ich bin nicht der Freund von
Drohung.
Ich drohe mit dem Gesetz, mit Gott und mit der Religion. Aber ich bin kein Freund von, ich spreche jetzt mal durch die Blume und ich bin eine weichgespülte Sozialpädagogin. Ich bin knallhart und sehr direkt bei dem Thema. Es gibt keine Möglichkeit, dass man das in den Verstand hineinkriegt.
Keine Verharmlosung und die Dinge beim Namen nennen, das macht Fadumo Korn in ihrem Verein Nala. Wie sie das genau macht, darüber reden wir gleich. Nala heißt der Verein, in dem mein heutiger Gast Fadumo Korn Mädchen hilft, die Opfer von Genitalverstümmelung geworden sind oder noch werden könnten, Frau Korn. Was bedeutet das genau, Nala?
Nala ist eigentlich die kleine Löwin in dem König der Löwen, aber da ich ein Löwenfan bin, also auch leider den Verein, der so schrecklich verloren hat.
Jetzt gewinnen sie wieder.
Jetzt gewinnen sie wieder ein bisschen, da tröste ich mich mit meinem Mann zusammen. Und weil mir der Nala, aber der Name gefällt, und wenn man die Buchstaben anschaut, zum Beispiel nachhaltig, aktiv, lebensnah, aufklären. Wenn man das anschaut, wie das Logo ausschaut, da ist ein kleines Mädchen, das auf diesen 4 Buchstaben zuläuft. Mhm. Und das L in der Mitte vom Nala hat afrikanische Farben. Das ist Ockerfarben, das ist die Erde Afrikas. Und das ist extrem lang, der Fuß ist lang.
Genau,
und
das Mädchen läuft, untere Teil vom L geht bis unter die Füße des Mädchens.
Genau, und die 2 A's sehen aus wie ein Tor. Sie läuft praktisch auf ein Schutztor zu und Nala beschützt Mädchen von Unrecht und von Gewalt, heißt es dann.
Da haben Sie aber eine gute Grafikerin beschäftigt.
Der Grafiker heißt Chama Philipp Korn und ist mein Sohn.
Ah, okay. Respekt.
Ja.
Was machen, Sie haben schon so ein bisschen erzählt, was Sie da machen, vor allem beraten und auch mit klaren Worten Orientierung geben und sagen, das ist völlig falsch, sagen Sie. Sie sagen auch nicht, da kann man so ein bisschen irgendwie die Kultur verstehen.
Also Kultur bedeutet für mich immer was Positives.
Genau.
Ich liebe meine somalische Kultur, aber ich liebe auch meine bayerische Kultur. Aber diese Kultur bedeutet für mich Sprache, die Art, wie man sich kleidet, was man kocht, wie man tanzt, die Musik, aber eine genitale Verstümmelung ist für mich keine Kultur, das ist einfach eine Kriminalität, die ich bekämpfen muss. Also das ist in dem Moment, fällt genitale Verstümmelung raus aus meiner Kultur. Das bekämpfe ich. Aber was ich verstehen muss, ist die Eltern, die diese Kultur durchlebt haben, die über ein Tabuthema, über die nie gesprochen wurde, aufzuklären, welche tolle Rechte sie in Deutschland haben.
Okay.
Zum Beispiel, dass die Frau sagen kann, mit den deutschen Gesetzen, die mich beschützen, kann ich ein tolles Leben für mein Kind schaffen, ein gewaltfreies Leben. Also ich drehe das immer positiv um und sehe, schau, du kriegst wegen deiner Tochter, die vielleicht von der genitalen Verstümmelung bedroht ist, wenn du aus Deutschland ausgewiesen wirst zum Beispiel, du kannst durch deine Tochter Schutz finden in diesem Land. Auf einmal ist das Mädchen die Beschützerin der Familie.
Okay, und damit haben Sie genau diesen Wert umgedreht.
Genau. Nachdem diese Mädchen aus einer Kultur kommen, wo sie weniger wert sind, ja, weil sie ein weibliches Person sind. Mhm. In diesem Kultur, wo ich als Mädchen 50% bin und der Junge ist 100%, wenn ich dann, weil ich ein Mädchen bin, die ganze Familie eine Möglichkeit schaffe, in diesem Land Sicherheit zu finden, dann bin ich 100%.
Und zwar, weil ich noch nicht verstümmelt bin, weil ich dieses Ritual noch nicht durchlebt habe.
Genau. Und weil ich ein Mädchen bin, bin ich in Deutschland ein ganz toller Mensch. Mhm. Und das bringe ich meinen Nala-Mädchen auch bei, was dazu beiträgt, dass sie halt mit ihrer eigenen Familie anecken, dass sie mit der Schule anecken, weil die auf einmal mit einem riesenbreiten Kreuz aus der Gruppe rausgehen und sich hinstellen und sagen, nee, mache ich nicht, weil ich habe das Recht. Natürlich kann man auch ein bisschen missverstehen, welche Rechte man hat. Ich muss zur Schule gehen. Das ist
klar, als Teenager kann man es ja dann auch mal austesten, wie weit man mit den Rechten gehen kann.
So ist das. Auf einmal sind sie schlauer, als man erlaubt.
Genau. Kinder halt. Was hören Sie denn so von den Mädchen? Also Sie kommen mit breiter Brust da raus, aber wie kommen die Mädchen denn zu Ihnen? Wie kommen die überhaupt zu Ihnen? Also wie erfahren von Ihnen?
Afrikanische Buschtrommel funktioniert sehr gut, aber mit den meisten somalischsprachigen Mädchen komme ich als Dolmetscherin in Berührung. Mhm. Das heißt, ich wäre in einer Einrichtung. Die Mädchen sind ja oft unbegleitete Minderjährige, mittlerweile natürlich Jugendliche Unbegleitete. Mhm. Und ich komme immer als Dolmetscherin und als Kulturmittlerin ins Spiel. Und so, wenn wir in dem Fall, wo wir über die Gesundheit reden und was man alles in Deutschland machen kann, kommt natürlich das Thema genitale Verstümmelung in der Beratung, genitale Beschneidung oder nur Beschneidung schon mal auf dem Tisch und wir sprechen über gesunden Körper. Und in dem Fall bleiben die Mädchen auch immer fast alle hängen bei mir. Die Gruppe ist erstmal mit 4, 5 Mädchen habe ich angefangen, jetzt sind das 19 Mädchen. Das ist ein Kraftakt, die zu schaffen, ist manchmal echt. Ich fühle mich sehr ausgelaugt nach der Gruppe, weil die so viele Dinge mitbringen. Also nicht nur, dass sie jetzt so in die Pubertät kommen, ihre Weiblichkeit entdecken, ihre Rechte entdecken, aber weil sie auch mit so vielen Fragen Deutschland zu verstehen, ist so kompliziert. Und ich muss immer schauen, dass wir auf dem rechten Weg bleiben. Sozusagen, wir lernen jetzt seit 2 Monaten oder 3 Monaten Demokratie. Eine der jüngsten von den Nala-Mädchen hat dann den Satz gesagt, nach den Wahlen und was wir erfahren haben, was Demokratie bedeutet, hat sie gesagt, hey, Demokratie ist voll geil.
Jo.
In dem Fall muss ich schon sagen, so ist es.
Und bei dem Thema, reden die dann auch gleich? Also wenn sie bei Ihnen hängen bleiben, weil sie aus eigener Erfahrung auch sprechen können, sag mal, ist es bei dir auch so? Oder wie kommt man dazu, dass die Mädchen sich da öffnen und das erzählen?
Also ich bin praktisch sozusagen als Mutterersatz. Ich bin praktisch so eine Übertante, so nennen sie mich auch Tante, ne? Also mütterliche Tante. Und sie würden nicht direkt fragen, wie es war.
Ja, genau.
Ich sage, schau mal, ich war auch mal in deinem Alter und ich weiß genau, was du durchmachst. Was ich ganz genau fühle, ist, dass die wissen, dass ich sie verstehe.
Und zwar in jeder Beziehung. Fadumo Korn ist mein Gast heute hier im Münchner Kirchenradio. In ihrem Verein Nala hilft mein heutiger Gast Fadumo Korn Mädchen, die Opfer von Genitalverstümmelung geworden sind. Sie begleiten die Mädchen auch zum Frauenarzt. Warum?
Es gibt keine Frauenärzte. Es ist nicht üblich, in Somalia oder in Nigeria zum Frauenarzt zu gehen. Man geht zum Hebammen vielleicht, wo man ein Kind bekommt, aber es ist auch diese normale Vorsorgeuntersuchung. Sowas gibt es nicht in Somalia. Dass man ein Mädchen über ihre Sexualität aufklärt. Sie weiß gar nicht, was in ihrem Körper drin ist. Sie weiß auch nicht, was weggeschnitten worden ist. Das muss ich alles erklären. Wir malen. Es ist sehr lustig, wenn wir über die Beschneidung sprechen. Das ist ein Gekreische, das manchmal
echt?
Das Haus, in dem wir uns treffen, in der Seidelvilla, schon ein paar Ermahnungen ausgesprochen hat, weil die liegen am Boden und kreischen. Weil das ist ja sowas von komisch. Ich habe eine sehr liebe Kollegin, ich bin ja nicht nur beim Nala tätig, sondern bei einem Verein, der halt immer e.V. heißt. Also immer ist bekannt und macht seit 30 Jahren Mädchenarbeit. Da habe ich eine ganz tolle Kollegin und die bringt immer so kleine Paomi-Kissen, heißen sie. Das sind so praktisch nachgebaute Plüsch-Vagina in 2 Farben. Und da hat sie den Mädchen erklärt, was da alles drin ist normalerweise, wie Gott dich geschaffen hat, sagen wir. Schau, so siehst du normalerweise aus. Und die können es nicht glauben. Und was wir festgestellt haben, dass die halt, wenn sie nach Hause gehen, den Spiegel nehmen und gucken.
Mhm.
Und bei den meisten Mädchen, die wir haben, die sind halt infibuliert. Das heißt, ihre Genitalie ist zugenäht. Und das zu nähen, da ist ja alles eine Platte, da ist ja nichts. Da ist eine winzig kleine Öffnung unten, sonst gar nichts. Und die sind wirklich traurig, wenn sie zurückkommen und eine der Mädchen hat gesagt, ich habe meine Mama angerufen in Somalia und habe gesagt, ich werde dir nie verzeihen. Der Oma werde ich nicht verzeihen und der Beschneiderin erst recht nicht. Mhm. Und ich bin gerade dabei, ihr Halt zu geben, dass sie diesen Bruch, diesen Vertrauensbruch, denn geliebte Mutter bringt einen in so eine Situation, wo man sie hassen muss. Unsere Religion verbietet, seine Eltern zu hassen. Das ist eine große Sünde. Wir müssen unsere Eltern achten.
Ich glaube, das macht jede Religion.
In jeder Religion ist gleich, dass man die 10 Gebote, oder sind das 11, sind alle gleich.
10.
10. Manchmal hätte ich gerne eines drauf. Schützt eure Frauen. Da ist das Mädchen sehr betroffen, sie ist sehr traurig, sie weint auch richtig viel, weil sie begriffen hat, durch die Aufklärung, dass weder ihre Religion das möchte, noch Gott, noch irgendwer. Es ist nur reine Angst vor der Sexualität der Mädchen. Sie würde beschnitten, damit sie keine sexuellen Gefühle hat. Und das ist ein Riesenbetrug. Und das, sie tut sich sehr, sehr schwer. Ich möchte, dass sie aber sagt, Mama, ich verzeih dir trotzdem, du hattest ja keine anderen Wahl. Weil es ist nicht schön für sie, wenn sie in so einem gespaltenen Verhältnis zur Mutter hat.
Aber trotzdem total schwer, weil sie hat ihre Tochter ja dem ausgeliefert. Das dann zu akzeptieren, dass die Mutter, ja, was war die, schwach oder wollte nur ihr Bestes, oder das zu akzeptieren, ist doch total schwer.
In einer Kultur, in der es nur beschnittene Frauen gibt, hat man keinen Platz sonst. Als nicht beschnittene Frau wird man für ein unreiner Mensch erklärt. Mhm. Man glaubt, eine nicht beschnittene Frau ist ganz wild. Sie wird immer auf der Suche nach Sex sein, nach Beischlaf, nach Männern. Das ist ja auch der Beweis, dass man Frauen immer etwas Schlechtes unterstellt. Mhm. Übrigens nicht nur in Somalia, sondern in jeder Kultur.
Ja.
Ich meine, ich bin in Bayern. Ich weiß, wenn man ein bisschen nach Hinterdutzing fährt, dann ist man schon wieder 200 Jahre später, früher gelandet, meine ich. Und es ist so, dass dieses Abwerten von Mädchen ohne diesen Ritual, das ist ja über 3000 Jahre alt, oder? Das ist ja etwas
kann also auch weder was mit dem Islam zu tun haben, weil der deutlich jünger ist, kann also auch nichts mit dem Christentum zu tun haben, weil es deutlich jünger ist. Es kann nichts mit Religion zu tun haben, weil die Tradition älter ist.
Und Traditionen zu überwinden sind viel, viel schwieriger als Religionen zu überwinden, weil die Tradition, die leben wir jeden Tag. Die Religion eher weniger. Also man ist ein sehr gläubiger Mensch, der 5-mal am Tag betet, ist was anderes. Wenn man sich vorstellt, dass man sowas Grausames Jahrtausende lang durchführt. Und für mich persönlich, als ich erfahren habe, dass es nicht von der Religion kommt, da war die Enttäuschung perfekt. Weil ich dann begriffen habe, ich habe umsonst gelitten, ich war umsonst tapfer und ich habe umsonst geglaubt. Und ich habe mich bei meinem Glauben entschuldigt, weil das, ist, was ich geglaubt habe, ganz falsch war. Ich war 19, als ich das begriffen habe in Deutschland. 19 Jahre alt. Und der
das
Betrug,
alles
der war
zusammengebrochen, oder?
Das war ein riesengroßer Betrug. Ich bin betrogen worden. Und da war für mich ganz klar, ich muss es bekämpfen. Die Leute, die mir das angetan hat, meine Mutter lebt nicht mehr, die Beschneiderin lebt nicht mehr, meine Tante lebt nicht mehr, die mich festgehalten hat. Also, damit ihre Seelen zur Ruhe kommen, muss ich denen verzeihen.
Aber ich werde das?
Ja, ich kann das. Ich hab's. Aber es ist ein langer Prozess.
Wie lange hat das gedauert?
30 Jahre. Muss man ehrlich sein, es dauert. So manchmal kriege ich wieder Hassgefühle auf die Beschneiderin dann, weil auf meine Mutter hatte ich eigentlich nie Hassgefühle. Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Mutter sehr früh verloren. Ich war 8 Jahre alt, als sie gestorben ist. Und ich habe das eine Bild im Kopf, wo sie meinen Vater um mir nachwinkt. Und das ist für mich ein wunderschönes Bild, weil das in meinen Hirn sich eingebrannt hat. Und diese Erinnerung möchte ich mir auch durch nichts nehmen lassen. Mhm. Ich bin ein sehr familienverbundener Mensch. Ich glaube mehr an die Liebe der Familie als an meine eigene Religion. Weil die Familie ist die Stütze meines Lebens.
Und damit meinen Sie nicht nur Ihren Mann und Ihren Sohn hier, sondern auch Ihre Familie in Somalia oder auf der ganzen Welt. Gleich geht's weiter mit Fadumo Korn und ihrer eigenen Geschichte. Fadumo Korn kann den Mädchen in ihrem Verein Nala vieles so gut erklären und vermitteln, weil sie selbst beschnitten ist. Das ist jetzt ein sehr technisches Wort für etwas, das ihr Leben komplett verändert hat. Denn bis dahin war die Welt für sie in Ordnung gewesen.
Genau. Ich muss aber dazu sagen, ich war bis kurz vor der Beschneidung oder bis zur Beschneidung ein ziemlicher Kerl. Also meine Mutter hat gesagt, aus dir wird kein Mädchen, egal was man macht. Ich habe alles gemacht, eigentlich, was die Jungs gemacht haben, nur besser.
Okay.
ich war, ja, ich war schon als Kind sprachgewandt. Also es war so, dass ich meine eigene Sprache sehr, sehr gut beherrscht habe und konnte argumentieren. Und mein Vater hat irgendwann mal aufgegeben. Weil ich war einfach untypisch für ein Mädchen. Und mein Vater hat auch Dinge mir erlaubt, die normalerweise Mädchen nicht machen dürften. Zum Beispiel ständig auf seinen Schoß sitzen, auf seine Kaffeetasse nippen. Meine Schwester dürfte das nicht machen, ich schon. Er hat mich ja auch immer Sonnenschein genannt, das ist mein zweiter Vorname. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin was Besonderes. Und damit kann man auch ein bisschen eingebildet werden. Also ich war schon ziemlich eingebildet und ich habe immer aber auch alles bekommen,
was ich wollte. Also das verwöhnte Nesthäkchen so ein bisschen.
Nein, ich hatte einen kleineren Bruder, okay. Aber ich war das jüngste
das kleine Mädchen.
Okay. Ich habe meinen Vater zum Verzweifeln gebracht, der hat nie wieder mir was verweigert. Es kam ein Kaufmann vorbei, der hatte ein Kamel, da waren wunderschöne Stoffe auf dieses Kamel geladen. Es duftete himmlisch für mich. Es war übrigens Mottenkugel, was so himmlisch geduftet hat. Aber es war für mich ein neuer Duft. Und ich bin immer ein Nasenmensch. Und dann habe ich ein himmelblaues Stoff gesehen, himmelblau. Ich möchte diesen Stoff haben. Dann hat er gesagt, nö, du hast hier eins rum. Dann habe ich es weggeschmissen. Dann hat er gesagt, sieh dich an, du bist ja ganz nackig, das geht ja gar nicht. Ich war so 5, 6 Jahre alt und dann habe ich die Luft angehalten. Ich habe gesagt, ich sterbe, wenn du mir das nicht kaufst. Dann hat er gesagt, gut, dann stirbst du halt. Dann habe ich so lange die Luft angehalten, bis ich umgeflogen bin. Und dann hat er, als ich aufwachte, lag dieser himmelblaue Stoff auf meinem Körper und duftete himmlisch.
Oh Gott.
Nie wieder hat er mir was verweigert.
Ja, das glaube ich. Oh Mann. Dann muss aber doch dieses Ritual für Sie wirklich ein Blitz aus heiterem Himmel gewesen sein.
Blitz ist wohl das richtige Wort. Ich habe jetzt überlegt, ich kann sehr, sehr gut Deutsch. Ich kann Bayerisch, ich kann einigermaßen Englisch. Ich verstehe ein bisschen Italienisch, spreche hervorragend Somalisch. Aber es gibt kein Wort für den Schmerz, den ich oder alle Mädchen erleiden müssten. Man hat das Gefühl, ein brennendes Eisen ins Gehirn gebohrt zu bekommen oder durch den Körper. Ich habe heute noch das Bild bei dem ersten Schnitt. Komischerweise war das eiskalter Blut, der mir über den Po gelaufen ist. Der war eisig kalt. Aber die Schmerzen waren wie Blitze im Kopf und wirklich blau. Lila. Das ist unvergesslich.
7 Jahre, das ist ein kleines Mädchen, das gerade in die Schule kommt und dem tut man sowas an. Dem tut das auch weh. Wie kann man das? Wie geht das?
Es ist, in der Kultur gibt es gar nicht keine. Ich war ja auch Nomadin. Das heißt, es gab überhaupt keinen anderen Gedanke. Es gab nur genitale Beschneidung oder Sterben. Das heißt, wenn ich nicht beschnitten bin, hätte ich keinen Platz in der Gesellschaft bekommen, in der ich gelebt habe. Es geht nicht. Es wurde auch nie drüber geredet, was gemacht wird.
Genau, also Sie wussten da gar nicht, was dann jetzt gerade passiert. Sie wurden gepackt und dann passierte das halt, was
es
genau da passiert ist.
Es hieß immer, eines Tages kommt ein großer Tag und dann bist du ein ganz tolles Mädchen. Du bist leuchtend, du bist ein richtig schönes Mädchen, du bist rein, du bist heiratsfähig. Und ich dachte, oh, wie schön, jedes Mädchen träumt vom Prinz auf dem weißen Ross. Ich dachte, ja klar. Der kommt und holt mich ab und ich bin eine ganz tolle Frau. Ich wollte eigentlich meinen Cousin heiraten. Das war ja eine klare Sache, wir haben das schon geklärt. Aber er hat gesagt, ja, du bist noch so klein, du musst ein bisschen wachsen. Und ich habe das mit diesem Wachsen, mit dem, was ich nicht weiß, was ist gemeint damit, du bist halal gemacht. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich habe schon mal gedacht, wie kann ich haram sein? Ich bin doch von meiner Mama und von meinem Papa. Ich habe umgedreht. Wenn ich halal gemacht werden muss, dann bin ich ja jetzt haram. Das heißt, ich bin verboten eigentlich.
Okay.
Ich habe schon wirklich damals darüber nachgedacht, ich habe gegrübelt. Und dann hat man keine andere Chance. Es gibt nur beschnittene Frauen.
Aber das wussten Sie in dieser Situation nicht. Sie waren ein kleines Mädchen, dem Gewalt angetan wurde. Was haben Sie da gedacht in dem Moment?
Ich habe gedacht, ich sterbe. Und dann wollte ich sterben. Ich habe den lieben Gott angebettelt, lass mich sterben. Denn der Körper war in dem Fall praktisch wehrlos. 3 erwachsene Frauen, ein 7-jähriges Mädchen. Instrumente, die man benutzt hat. Zumindest hatte ich den Luxus, eine richtige Rasierklinge. Die Beschneiderin hatte mich mit einer richtigen, neuen Rasierklinge beschnitten. Und nicht mit einem rostigen Dosendeckel oder altes Messer oder sonstiges. Aber dennoch habe ich mich entzündet, weil das Instrument war nagelneu, aber die Finger von der Beschneiderin, die waren dreckig. Sie hatte nicht mal ein bisschen Wasser oder so. Sie hat auch kein Interesse an mich. Das hat mich eigentlich mehr erschüttert oder erschüttert mich heute noch. Mit 53 Jahren erschüttert es mich immer noch, dass diese Person kein Interesse an mich als Mensch hatte, Sie hat mich nicht angesehen, sie hat mich nicht begrüßt. Ich war quasi nichts. Ich war ein Ding, aus dem man irgendwas herausschneiden musste. Und das hat mich schon verletzt, weil ich ja eine Prinzessin war. Und alle haben mich geliebt und diese Frau hat mich nicht beachtet. Und der erste Schnitt hat dazu geführt, dass ich wirklich bretthart wurde. Sie konnten meine Glieder nicht mehr biegen. So eine Kraft entwickelt man. Denn in dem Moment ist der Körper in Not und er ist mächtig, egal wie klein man ist. Am Ende kam mir eine gute Ohnmacht. Gott sei Dank, ich bin ohnmächtig geworden und ausgestiegen. Und ich kann heute noch sehen, wie ich da unten liege und 3 Menschen über mich gebeugt sind. Und ich habe gedacht, was machen sie da unten eigentlich? Und ich wurde dann, sagen wir mal, abgestumpft. Ich spürte gar nichts mehr dann. Mhm. Ich hörte. Man kann durch den Körper wunderbar hören. Ich kann heute noch die Stachel quietschen hören, indem sie mir meine Schamlippen gesteckt haben. Ich kann hören, was die gesprochen haben. Aber ich war völlig gefühllos. Ich war einfach innerlich auf der Stelle tot.
Aber Sie haben überlebt, allerdings schwer krank. Wie Sie dann trotzdem zu der starken und selbstbewussten Frau geworden sind, die heute hier bei mir im Studio sitzt, darüber reden wir gleich nach den Nachrichten hier bei Hauptsache Mensch im Münchner Kirchenradio. Ein unbeschreiblicher Schmerz, eine Ohnmacht und der Wunsch zu sterben. So beschreibt mein heutiger Gast Fadumo Korn das traumatische Erlebnis, das man fast verniedlichend auch Beschneidung nennt. Tatsächlich ist es eine Verstümmelung, denn es wird alles abgeschnitten und übrig bleibt ein maiskorngroßes Loch. Das hatte für die damals 7-jährige Fadumo gravierende Folgen, unter denen sie heute noch leidet. Welche und wie sie es trotzdem geschafft hat, eine selbstbewusste, glückliche Frau zu werden, die ihren Körper heute endlich akzeptieren kann, das erzählt sie uns gleich hier bei Hauptsache Mensch. Eben hat Fadumo Korn uns von den unerträglichen Schmerzen bei ihrer sogenannten Beschneidung erzählt, für die sie noch heute kein passendes Wort findet. Aber damit war der Horror noch lange nicht vorbei. Sie haben zwar überlebt, aber sie sind sehr krank geworden. Die Wunden hatten sich entzündet und dann haben sie lange mit dem Tod gerungen.
Alles ging ganz schnell. Nächsten Tag bereits. Ich bin es war Mittwoch in der Früh beschnitten worden. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den Tag gemerkt habe. Genau, und dann hatte ich am nächsten Tag, Nachmittag, bin ich ins Koma gefallen. Und ich hatte monatelang eitrig unterleiden. Es war einfach, ich wäre so gerne gestorben, weil es hat überhaupt keinen Sinn gehabt für mich. Ich bin zwar eine Woche später zu mir gekommen, aus unerklärlichen Gründen, kurz bevor sie mich beerdigen wollten. Eigentlich waren sie sicher, ich überlebe das nicht. Aber das Leben hatte für mich überhaupt keine Farbe mehr. Es war alles nur grau. Es war ohne Freude, die Blumen rochen nicht, unsere Schafe waren nicht schön, ich war nicht schön.
War Ihnen bewusst, dass das Ritual war, das Sie zur tollen Frau machen sollte?
Ich habe das gar nicht mehr realisiert, glaube ich. Also diese Katastrophe kam, veränderte mich, veränderte mein Leben und aus.
Jetzt waren Sie Nomadin, das heißt Nomaden ziehen umher. Wie ging das mit Ihnen?
Also ich konnte nach so einem knappen Jahr später nicht mehr laufen. Ich hatte entzündliche Gelenke. Ich konnte kaum aufstehen.
Weil sich alles entzündet hatte. Alle Gelenke wanderte durch den ganzen Körper.
Alles Eiter wanderte durch den Körper. Ich hatte dicke Knöchel. Ich hatte Knie, die waren richtig steif. Ich hatte meine Handgelenke. Alles war total, also es war ein Höllenschmerzen. Es war ein Körper, den ich eigentlich nicht mehr wollte. Der gehörte mir nicht mehr, der gehörte in Schmerz.
Und wie haben Sie dann trotzdem überlebt?
Ich bin nach Mogadischu geschickt worden. Das ist das berühmte Bild, was ich beschreibe. Mein Vater packte mich huckepack und lief nach Mogadischu mal 300 Kilometer. Und ich bin dann zu einer wunderbaren Familie gekommen, der kleine Halbbruder meines Vaters. Und er war ein sehr gebildeter Mann, hat in Holland studiert, in Russland und Italien. Er sprach auch viele Sprachen, glaube ich 5 oder 6 Sprachen. Und das war für mich ein Kulturschock. Ich kannte nur meine kleine Familie, meine Oma, die Frau von meinem Onkel, deren Kinder und so weiter. Wir waren eine kleine, überschaubare Familie, so eine Sippe. Und plötzlich kommt man nach Mogadischu. Das ist so, wo man vom Drei-Seelendorf mit einem Marienplatz ausgesetzt wird. Das ist furchtbar. Und man grüßt sich ja. Das habe ich ja gelernt, dass man den Menschen grüßen, aber da kommt man gar nicht aus dem Grüßen raus. Und die waren alle so unfreundlich. Und da sollte ich gesund werden und wieder zurück in die Familie geführt werden, als Nomadenkind. Nur habe ich da was entdeckt, was ich vorher nie gesehen habe. Buchstabenwelt. Mein Bruder hat mir ein Schreibheft geschenkt und einen Bleistift mit Radierer. Sowas hatte ich noch nie. War auch so weiß, weil Nomaden haben keine weißen Sachen. Alles ein bisschen schmuddelig. Und da war das mein Schatz. Das habe ich gehütet und dann habe ich den Wachmann gefragt, was man damit macht. Dann hat er mir ein paar Buchstaben gemalt. Ich war natürlich entsetzt, mein schönes weißes Blatt. Und dann hat er gesagt, damit kannst du dann eine Zeitung lesen. Was ist eine Zeitung? Keine Ahnung. Da hat er mir eine gezeigt. Und da war oben ein kleines Bild. Ich habe noch nie ein Foto gesehen vorher. Das war auch alles neu.
Ja, Wahnsinn.
Ich hatte kein Foto gesehen. Ich habe noch nie ein Klo gesehen. Ich habe noch nie einen Wasserhahn gesehen. Ich habe mich fast zu Tode gesoffen, weil ich mich unter den Wasserhahn gelegt habe, weil Wasser kostbar ist.
Ja, klar.
Und dann hat er gesagt, schau, das ist unser Präsident. Und dann schaute ich mir dieses Foto so an und sage, mein Gott, der ist aber winzig. Und dann hat er versucht, mir ein Foto zu erklären. Ich habe nicht verstanden, natürlich. Ja, das war... Dann habe ich meinen Onkel gefragt, wo gehen jeden Tag deine Kinder hin? Habt ihr Schafe oder Kamele? Hüten sie dir irgendwas? Er hat gesagt, nein, sie gehen in eine Schule. Und sagte, willst du auch in eine Schule? Fragte er mich. Und sagte, ja, ja, klar, keine Ahnung, was es ist. Aber ich will auch so eine Uniform, was sie getragen haben. Okay. Habe eine Uniform geschneidert und ein paar Tage später kam ich in eine Schule. Dann wusste ich, man muss nur sitzen. Man arbeitet da nicht. Das ist ja total Luxus. Du musst nicht laufen, du musst nicht um dein Leben fürchten, du musst kein Wasser suchen, du musst keine Tiere hüten, sondern nur deinen Kopf benutzen. Da habe ich innerhalb 3 Monate Arabisch perfekt lesen gelernt und sämtliche Buchstaben. Die haben ja viel mehr Buchstaben. Und nach 3 Monaten kam ich in eine somalischsprachige Klasse. Und dann war meine Krankheit irgendwie mir abhanden gekommen. Ich habe vergessen, dass ich krank war.
Okay. Weil sie mit dem Kopf arbeiten konnten, weil sie
weil
wieder was tun konnten.
Weil ich eine neue Welt entdeckt habe. Okay. Ich habe eine völlig neue Welt entdeckt. Und übrigens, ich bekam 2 Paar Schuhe. Die waren nicht aus Plastik, die waren nicht aus altem Leder, das quietscht, sondern die waren aus Italien. Und ich hatte mehr als 5 Tücher, also 2 richtige Kleider habe ich gehabt. Und ich habe mich nicht getraut, die anzuziehen immer, weil das ist sowas von kostbar. Mhm. Ja, ich habe auch das erste Mal Unterhosen tragen müssen. Das ist auch alles neu. Und diese Welt hat mich völlig verändert und ich habe meine Krankheit vergessen. Mein Onkel hat erst 2 Jahre später gemerkt, dass ich irgendwas an den Händen habe. Weil ich habe das so geschickt versteckt, meine Schmerzen versteckt. Aber da hat mich der Lehrer, wir haben prügelnde Lehrer gehabt, mit einem Stock auf die Hand gehauen. Da waren sie total, da hatte wieder eine Entzündung. Und dann hat mein Onkel gesehen, dass ich was an den Händen habe. Da war er völlig entsetzt, weil er das nicht bemerkt hatte. Ich sagte, ja. Ich dachte, das ist schlimm. Weil ich habe meinen Onkel so traurig gemacht mit meiner Krankheit. Ich wollte nicht, dass er traurig ist. Und ich habe ihn getröstet, weil er mir so leid getan hat. Und dann hat er mich nach Italien verfrachtet. Nächster Kulturschock.
Um sie behandeln zu lassen, oder?
Genau.
Gab es da irgendwie Verwandte, Bekannte?
Ja, der...
Also Sie kommen aus einer sehr wohlhabenden Familie. Das kann man,
also
glaube ich...
Ich kam, sagen wir mal, vor dem Krieg, ja.
Mhm, genau.
Ja, ich bin aus einer sehr politischen Familie. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen auf Krawall gebürstet. Also positiv. Positiv natürlich. Mhm. Ich bin die Nichte von dem damaligen Präsidenten Mohamed Siad Barre. Und diese Familie war natürlich die Top 5000 von Somalia. Mhm. Und ganz oben wir. Wir waren praktisch die ersten so 100 Leute, die wichtigsten aus ganz Somalia. Mhm. Und das war mir nicht bewusst.
Aber es erklärt, warum sie so durch die Weltgeschichte geschickt werden konnten. Also andere Mädchen mit einer ähnlichen Geschichte haben diese Chance wahrscheinlich eher nicht.
Nee, ich muss dazu sagen, mein Onkel und seine Frau, die waren unfassbar gebildet. Und sie waren unfassbar tolerant, haben uns, also sie haben eigentlich das wieder aus mir herausgeholt, was ich als Kerl war damals, als kleiner, wilder Mensch. Weil meine Tante hat immer gesagt, sie heißt Madeleine, mein Onkel lebt leider nicht mehr. Tante Madeleine hat immer gesagt, weißt du, was du im Kopf hast, das kann dir keiner nehmen, außer der Kopf ist ab, das ist natürlich blöd.
Sehr pragmatisch.
Und dann hat sie gesagt, Bildung, Bildung, Bildung und nichts anderes als Bildung. Mhm. Weil du musst besser sein als die Jungs, weil die Jungs kommen immer durch, aber du als Mädchen, du wirst an dein Aussehen immer gemessen. Du musst dein Aussehen umdrehen in Wissen. Du musst den Männern zeigen, dass du besser bist als sie selbst. Mit so einer Familie, wo man aufwächst, dann hat man natürlich auch ein sehr breites Kreuz.
Ja. Und das brauchten sie ja dann auch ganz dringend, denn dann waren sie auf sich allein gestellt. Von Mogadischu, wo Fadumo Korn bei einem Onkel wohnte, ging es dann nach Italien, um ihr schlimmes Rheuma behandeln zu lassen.
Genau, da war der Botschaftersekretär war auch der Bruder von meinem Vater. Ich habe ja schon mal viele weiße Leute gesehen. Also mein Onkel hatte ja natürlich Geschäftsverbindung zu Italien. Und ich habe schon meinen ersten Schock mit einem Mensch, also meines Erachtens ohne Haut, weil wenn
sieht so nackt aus für Farbige.
Und ein schwarzer Mensch sich verbrannt und die schwarze Haut weggeht, sind wir auch rosa.
Okay.
Also weiß ist eigentlich ein bisschen eine doofe Farbe, finde ich. Es gibt ja keine weißen Menschen. Aber er sah für mich aus, als ob der die Haut abgezogen bekommen hat. Und dementsprechend hatte er mir so leid getan. Ich habe ihn getröstet.
Sehr süß.
Aber ich fand seine rote Haare wunderschön. Mhm. Und mein Onkel war so peinlich berührt. Benimm dich, gehst du mal da weg, hat er gesagt. Ich habe ihn gestreichelt. Tut das dir sehr weh? Ich habe ihm gesagt, hast du ganz schlimme Schmerzen? Denn Tante Madeleine hat eine Salbe, ich kann dir holen.
Ist das süß. Und dann in Italien war es umgekehrt.
In Italien war ich praktisch diejenige, die angefasst wurde und an den Haaren gezupft bekommen hat. Und die immer einmal im Markt, da war ich mit meiner Tante, eine andere Tante unterwegs. Und dann kam eine Frau auf mich zu, leckt an ihren Finger, macht und sieht mir den quer über die Wange. Und ich habe erstmal sie getreten, das war, wie es sich gehört. Ich geht in deine Spucke und was will die ein? Und dann hat sie ihren Finger geguckt und hat so gerieben, dass ich bin nicht abgegangen. Ich war dermaßen beleidigt, wollte auf sie losgehen gleich mit meinen ganzen 12 Jahre war ich alt, aber richtig wieder so am Leben. Ich war 6 Monate in Rom und dann hat man mich nach Deutschland geschickt, nach Köln. Das war der Schock meines Lebens, weil ich war 12, wog ganz, ganz, ganz wenig, war eigentlich ziemlich mager, klein, hatte ein Riesenschild um den Hals hängen mit Namen und was dazugehört. Und mein Koffer, da wollte ein Polizist mir wohl, ich glaube, er wollte mir helfen, aber ich verstand ihn ja nicht. Er hat aber meinen Koffer ungefragt hochgenommen. Ich habe dann an der einen Seite gerupft, gezogen und er hat die andere, lass los, ich helfe dir oder keine Ahnung, was er gesagt hat. Und dann platzte der Koffer und dann flog alles durch den Flughafen. Und dann war ich sicher, er wollte mich berauben.
Okay. Aber Sie sind immer noch in Deutschland.
Ich bin immer noch in Deutschland. Ich bin dann mit knapp 14 nach Deutschland zurückgekehrt. Und da erfuhr ich leider, dass meine Mutter gestorben ist, schon als ich 8 war und kein Mensch hat sich getraut, mir das zu sagen. Ich wollte immer so meine Mutter und die haben mir immer jedes Jahr aufs nächste Jahr vertröstet, nächste Schulferien. Meine Brüder und Schwestern haben nichts gesagt. Ich wusste schlichtweg nicht, dass ich mich auf einen Mensch freue, den es gar nicht mehr gibt. Mein Vater kam auch ständig zu Besuch, hat auch nichts gesagt. Und dann habe ich das umgesetzt, was ich schon lange hätte machen sollen. Ich habe meinen ersten Selbstmordversuch gemacht. Und dann, weil ich ja so einen Fehler gemacht habe, sozusagen, ich habe am helligsten Tag in meinem Zimmer die Jalousie runtergelassen und mein Onkel hat sich gewundert. Komischerweise geht er nie ums Haus, aber an dem Tag ging er ums Haus. Und dann hat er gesagt, hey, was ist Vater, wo ist die denn überhaupt? Und wieso ist ihr Zimmer verrammelt? Dann hat er versucht, die Tür aufzumachen, war abgesperrt und auch um den Stuhl untergehackt. Und dann hat er den Wachmann mit dem gemeinsam die Tür eingerannt und dann haben sie mich gerettet. Haben meinen Magen ausgepumpt, war nicht sehr schön. Aber ich war dann unfassbar traurig. Ich hatte Depressionen, auch diese Medikamente.
Ist jetzt nach der Geschichte, wenn man die so hört, nicht so überraschend, finde ich, dass das psychisch angreift.
Auch wie ich erfahren habe, dass meine Mutter tot ist, nicht sanft durch den Onkel, sondern meine Cousine, deine Mutter ist ja schon lange tot. Also ich habe mich eigentlich von dem Punkt an nochmal verändert. Ich bin ein Mensch geworden, der viel grübelt, der immer vorsichtig ist, den Menschen. Ich habe Vertrauen verloren, schon wieder mal das zweite Mal nach der Beschneidung und jetzt dann nach dem Betrug. Ich habe für meine Mutter einen ganzen Koffer Klamotten und Öle gekauft und Zeug und wollte eigentlich sie besuchen. Und dann erfährt man so. Und ich habe dieses Trauer eigentlich immer zwischendurch eigentlich auch als großes Mädchen gehabt, so mit 17, 18. So immer auch, als ich geheiratet habe. Ich hatte immer so einen Traueranfall zwischendurch gehabt, weil das einfach für mich wie soll ich glauben, dass meine Mutter nicht mehr lebt, wenn ich nicht an ihrer Beerdigung war, wenn ich mich nicht verabschieden konnte. Ich konnte mich nicht verabschieden. Deswegen ist sie für mich auch nicht tot.
Sie sind dann in Deutschland geblieben, haben hier was gemacht, studiert oder?
Nein, ich hatte keine Chance. Überhaupt ist die Familie, die mich hier aufgenommen hat, die war auch leider nicht sehr nett. War auch eine somalische Familie und man hat mir erklärt, in Deutschland kostet die Schulen Geld und deswegen können wir dich nicht in die Schule schicken. Stimmt da ja nicht. Ich war ja eigentlich unter 16 Jahre schulpflichtig und berufsschulpflichtig. Das ist, was ich, das Wissen, was ich jetzt hätte ich gerne damals gehabt. Das hätte mir schon weitergebracht. So konnte ich überhaupt nicht. Ich hatte meinen Realschulabschluss in Somalia abgeschlossen, aber hier konnte ich nichts machen, außer für diese Familie Hausmädchen zu sein. Das war natürlich ihr Gedanke, eine Hausmädchen zu haben, das nichts kostet. Und dass mein Onkel mir auch jeden Monat Geld schickt, das hat man mir auch verschwiegen.
Okay.
Dann habe ich vor lauter Wut Deutsch gelernt. Vor lauter Ärger. Ich war so wütend, dass ich nicht in eine Schule gehen konnte. Ich habe gesagt, okay, aber meine Ohren, wunderbar. Ich kann gut hören, ich kann auch lesen. Und dann habe ich sehr schnell Deutsch gelernt und habe besser Deutsch gesprochen als die, die 5 Tage in der Woche zur Schule gerannt ist. Aber ich habe keinen Abschluss in irgendwas in Deutschland. Und alles, was ich kann, kann ich behaupten, habe ich mir selber beigebracht.
Fadumo Korn ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Mein heutiger Gast Fadumo Korn kommt eigentlich aus Somalia, aber weil sie sehr krank geworden ist, nachdem ihr in einem grausamen Ritual die Genitalien abgeschnitten worden waren, ist sie von ihrer wohlhabenden Familie nach Europa zur Behandlung geschickt worden. Gewohnt hat sie immer bei Verwandten oder Botschaftsangestellten, die nicht immer sehr nett zu ihr waren. Seit 1979 ist sie in Deutschland. Hier haben Sie dann auch Ihren Mann kennengelernt?
Genau, da war ich 17 Jahre alt, lebte damals in Augsburg.
Dann kommen wir wirklich zu den intimeren Fragen. Der ist Deutscher, wenn der Korn heißt, oder?
Mein Mann ist ein waschechter Münchner, der ist in der Feilitzstraße geboren.
Okay. Und dann lernt man sich kennen und möchte auch etwas intimer werden. Und wie war denn der Moment, wie Sie ihm erklärt haben, dass Sie da anders aussehen als andere, als deutsche Frauen? Also ich meine, in Somalia ist es normal, hier ist es nun alles andere als normal.
Ich hab gesagt, ich möchte erstmal heiraten, bevor wir irgendwas machen, weil das ist für mich wichtig, dass ich verheiratet bin, weil meine Tradition, meine Kultur, meine Religion erlauben nicht, also vorehelich Geschlechtsverkehr. Wir haben versucht zu heiraten, war ziemlich hart, deutsche Behörden.
Okay.
Dann war das wirklich das Dilemma, dass wir über etwas sprechen müssen, was total tabu war, Geschlechtsverkehr. Wir haben uns geliebt, wir waren die beste Freunde, wir waren lustig miteinander und wir haben keinen Geschlechtsverkehr miteinander gehabt. Ein ganzes Jahr lang verheiratet und ich habe ihn erklärt und da war er geschockt und er war völlig geschockt. Dann haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Also wir waren beide sprachlos nebeneinander. Mhm. Und dann hat eine Freundin mir gesagt, dass man was machen kann. Man kann sich operieren lassen. Ich dachte, wie?
Genau, denke ich auch gerade.
Wie kann man sich operieren?
Weggeschnitten.
Ja, und dann sagt sie, ja, du musst nicht verschlossen sein. Man kann es auch aufmachen. Und da habe ich meinen größten Trauma als großes Mädchen erlebt. Also so ein Trauma. Ich bin zu einem älteren Herrn gegangen, kurz vor der Rente, und ich werde niemals vergessen, was da passiert ist und wie nackt ich mich auf diesen schrecklichen Stuhl gefühlt habe. Frauen dieser Erde müssen einen Stuhl erfinden, einen Gynäkologenstuhl, der kein Folterstuhl ist, wo man sich nur so nackt fühlt und so schrecklich ausgeliefert. Und als der sagt, ich soll mich freimachen, habe ich erstmal nicht gewusst mit dem Wort freimachen. Mhm. Er schaut, dann ziehen sie sich aus, dachte, bei einem fremden Mann? Nee, kommt er nicht und sagt, so kann ich sie nicht untersuchen. Warum will er mich untersuchen? Ich bin ja nicht krank. Da habe ich rumdebattiert und gesagt, legen Sie sich, setzen Sie sich auf den Stuhl, ziehen Sie die Unterhose aus. Und so, also auf den Stuhl, Augen zu. Da kommt dieser Mediziner mit seinem Hockerchen angepoltert, Stirnlampe an, Lampe runtergezogen, ein Blick zwischen meinen Beinen und der fiel mit samt Hocker rückwärts, krabbelte schreiend durch das Zimmer und ich dachte, wow, es muss mir was ganz Schreckliches heute Nacht zwischen den Beinen gewachsen sein, weil die Beschneidung war für mich ja normal.
Ja, genau. Und für ihn war es alles andere als normal wahrscheinlich.
Und er war völlig geschockt. Was ist mit Ihnen passiert? Haben Sie einen Unfall gehabt? Um Gottes Willen, gehen Sie weg, ich kann Ihnen nicht helfen. Und dann stand ich an der U-Bahn und wollte mich vor die U-Bahn werfen, weil ich dachte, so, du bist sowas von boah, eklig und schrecklich. Ich bin nach Hause und habe 3 Tage und 3 Nächte geheult. Ich wollte mit keinem sprechen. Ich habe gesagt, Walter, geh weg. Ich will gar nicht. Nein, geh weg. Ich will mit keinem. Ich bin so schrecklich. Ich muss sterben. Ich lege mich zum Sterben hin. Und dann hat meine Freundin angerufen, die Marianne, und sagt, hey, ich weiß nicht mal mit ihr anzufangen. Und dann sagt sie, was? Sie war bei Frauenarzt, vermutlich bei so einem alten Deppen, der keine Ahnung hat. Und dann hat sie mich so einen anderen Arzt gebracht, so einen Dr. Schmidt, und der hat überhaupt mich nicht untersucht. Der hat gar nichts gemacht. Er hat gesagt, gut, frisch verheiratet, oder? Ich habe gesagt, kein Problem. Wir gehen in eine Klinik. Auch das Wir hat mir so gut gefallen, das Kollektive. Mhm. Wir zwei sind ein Team. Dann machen wir eine OP, aber wir schlafen, wir merken gar nichts. Und wenn wir aufwachen dann nach der Narkose, ist alles anders, viel schöner, viel besser. Und das war auch wirklich so. Das erste Mal auf die Toilette zu gehen und nicht 15 Minuten lang zu hocken und tröpfchenweise zu bieseln.
Oh, okay.
Ich ging auf die Toilette und zwar in 30 Sekunden. Was geschehen, was ich überhaupt nicht fassen konnte. Und ich werde niemals vergessen, wie die Erleichterung, die ich gespürt habe, wenn man auf die Toilette geht, dass man seine Nieren spüren kann. Weil der Urin durch das Zugenähte läuft ja immer zurück, der tröpfelt ein bisschen. Mhm. Da gibt es Nierensteine, Entzündungen, Pilze, alles Mögliche. Mhm. Weil der Urin nicht abfließt, die Periode nicht abfließt. Grausame Schmerzen bei der Periode. Ich hatte das Gefühl, immer wenn ich meine
das
Tage
Das haben Sie bekomme, alles für normal gehalten?
Ja, war Wahnsinn. Normal. Alles. Es ist normal, dass Frauen Schmerzen haben in Afrika. Ja. Das habe ich gelernt. Und wenn man 2 Tage und 2 Nächte kotzt und nicht aufstehen kann, wenn man seine Periode bekommen hat und das für normal hält, daran kann man messen, wie tief man in uns dieses Gefühl gepflanzt hat, das ist alles normal. Du bist nur normal mit der genitalen Verstümmelung.
Wahnsinn. Dann haben Sie die große Freiheit gespürt.
Die große Freiheit gespürt. Das Schönste, was ich erlebt habe, war ja nicht nur, dass ich einfach blitzschnell meine Blase entleeren kann, sondern dass ich eines Morgens aufwachte und lag in meine Regelblutung ohne Schmerzen. Es war jetzt auf gleich vorbei. Ich habe nie mehr Schmerzen gehabt.
Wahnsinn.
Das ist wie eine... Dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt. Und das ist, ich glaube, das ist gar kein Gefühl, das ist Tatsache. Mein Unterkörper und mein Oberkörper waren getrennt. Da war ein riesengroßer Schnitt und der Unterkörper hing an mir. Ich konnte den nicht abwerfen. Ja, aber am liebsten hätte ich manche Tage ihn abgeworfen bei diesen vielen Schmerzen. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann tief bis in meinen Schamknochen einatmen. Das konnte ich früher vor dem OP nicht. Und außerdem habe ich das Gefühl gehabt, ich bin gewachsen, ich bin gerade. Und ich habe eine Erleichterung im Leben gespürt. Ich habe sowas nicht für möglich gehalten.
Unglaubliche körperliche Folgen einer gelungenen Operation. Was die Öffnung psychisch bewirkt hat, darüber reden wir gleich weiter. Fadumo Korn hat sich wieder öffnen lassen, so nennt sie die Operation, die die schlimmsten Folgen der Beschneidungen rückgängig macht. Körperlich ging es ihr sofort viel besser. Und dann konnten Sie auch einen Sohn zeugen lassen, um es mal irgendwie so umschreiben. Konnten Sie das dann auch genießen?
Also ich hatte meine Sexualität erlernt, dass Sexualität was Schönes ist, etwas, aber, was man gemeinsam macht, Gefühle zu empfinden, dass es in Ordnung ist.
Aber das hat doch wahrscheinlich ewig gebraucht, bis man das ist als was Gutes dann auch empfinden kann, wenn es immer als Tabu dargestellt wurde.
Sexualität ist Gott sei Dank nicht auf den Unterleib begrenzt. Das ist überall. Man kann überall Sexualität spüren, den ganzen Körper. Mhm. Aber ich hatte die Schere im Kopf. Die musste ich rausziehen. Der Schmerz, der im Kopf sitzt, der unten nicht mehr ist, davon profitieren meine Mädels, die ich jetzt berate. Weil ich kann ihnen helfen, mitzufühlen, was sie machen können, damit dieser Schnitt im Kopf verschwindet. Langsam, langsam. Und als ich schwanger wurde, ich konnte es gar nicht glauben. Das war ein unfassbares Gefühl. Ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl für eine Frau, die ein Kind möchte. Und dann ist ein ziemlich toller Traumkerl. Also der war ein ziemlicher Kerl auch als Kind.
Okay, hat ein bisschen was von der Mama geerbt.
Ich denke, mein Mann ist auch nicht ruhiger. Okay. Wir sind eine kleine, quirlige Familie. Aber alles sehr kreativ.
Und diese Operation hat wirklich ihr Leben dann nochmal verändert?
Also mein Körper hat nochmal eine Wendung gemacht und hat sich total verändert, hat sich total positiv gewandelt. Und ich konnte endlich mal Sport machen, ohne dass mir alles wehtut. Ich konnte Spagat, also wir haben Squash gespielt, das ist ein ziemlich geschwindigkeitsstarkes Spiel.
War das Rheuma dann auch weg?
Oder nein, das Rheuma ist nicht weg, weil die Gelenkkapseln sind ja alles zerstört. Und nicht nur durch das Rheuma, sondern durch mehrere fehlgeschlagene Operationen. Ja, und dann, das Rheuma ist nicht verschwunden. Das ist jetzt auch ganz massiv in meinem Körper. Das heißt, ich habe vor 3 Jahren Ernährungsumstellung gemacht, mein Körper entsäuert. Ich habe seit 3 Jahren keine Säugetierprodukte zu mir genommen. Das heißt, die meisten Menschen meinen, da bist du Vegetarier. Dann sage ich, nein, Säugetiere sind die Milch bekommen. Also ein Huhn ist kein Säugetier zum Beispiel. Und ich habe meinen Körper entsäuert und habe denen geholfen, sich, weil ich wusste, irgendwann einmal muss ich Medikamente nehmen, aber ich wollte einfach ein bisschen warten. Und durch diese Selbsthilfe habe ich praktisch meinem Körper geholfen, das, was auf mich zukommt, dass ich jetzt Medikamente nehmen muss und mir eine Spritze einmal in der Woche in den Bauch geben muss, dass der Körper halt Kraft sammelt. Ich brauche immer Zeit, um Dinge anzunehmen, um mich darauf einzustellen. Zum Beispiel, wenn es um Medikamente geht, um Nahrung. Für mich ist Nahrung was ganz Wichtiges. Essen zu kochen, Essen zu fühlen, zu sehen, zu schmecken, zu riechen, ist für mich was ganz Heilendes. Deswegen behandle ich meinen Körper, was ich in meinen Körper reintue, da kann ich bestimmen.
Aber das heißt, Sie gehen richtig achtsam mit Ihrem Körper um?
Ja.
Sie achten sehr auf Ihren Körper, Sie fühlen sich wohl in Ihrem Körper. Sie möchten Ihrem Körper was Gutes tun, höre ich daraus, oder?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch einen Frieden geschlossen mit meinem Körper. Irgendwann einmal muss man ja auch Dinge akzeptieren. Mhm. Ich weiß, dass ich zum Beispiel mich nicht auf die Hände stellen werde oder meine Finger so strecken können wie Sie.
Also man muss sagen, die Hände sind, das sind Räumerknötchen. Ne?
Ja, das sind, ich würde sagen, verbogen. Kunstwerke, richtige Kunstwerke sind das. Ne?
Oder so.
Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Körper, weil ich jetzt durch diese Ernährungsumstellung auch etwas wieder machen kann, was ich liebe, Bewegung und rauf auf die Berge. Ich liebe die Berge. Ich komme vom Meer und vom flachen Land und ich muss immer hoch hinaus. Wenn ich oben auf dem Berg bin und ich habe einen Tag vielleicht 1700 Meter Höhenmeter überschritten, bin 10 Kilometer gelaufen und dann kann ich in einen kalten Weiher noch schwimmen gehen. Also ich glaube, mir Glück geht gar nicht.
Das klingt ja richtig gut. Zwei Bücher hat Vadhu Mokorn geschrieben. Im ersten Buch, Geboren im großen Regen, beschreiben sie ihre eigene Geschichte. Im zweiten, Schwester Löwenherz heißt es, ihren Kampf gegen Beschneidung. Hat es dieses erste Buch gebraucht, damit sie anderen helfen konnten?
Eigentlich, um mir selber zu helfen. Man muss manchmal ganz tapfere Dinge machen, die man eigentlich gar nicht will, öffentlich. Öffentlich sein war ganz schwierig für mich am Anfang.
Ja, stelle ich mir vor allem mit dem Thema.
Mit dem Thema genitale Verstümmelung, man spricht über dein Geschlechtsteil. Ständig fragt man, du bist beschnitten, dein Klitoris ist weg, dies ist weg, du bist zugenäht. Auch die Journalisten, die Fragen stellen, die einfach nicht so sensibel sind wie Sie. Ich meine, jetzt ist mir egal, aber früher, das war einfach ein Schock, wenn man mich so angesprochen hat. Sie sind ja genital verstümmelt. Sagt, nein, ich bin beschnitten, nicht verstümmelt. Weil ich wollte nicht dieses FGM, diese drei Buchstaben, ich wollte nicht auf drei Buchstaben begrenzt werden.
FGM müssen wir kurz aufschlüsseln, heißt?
Das heißt
Female
Genital Mutilation. Ja, das heißt die
weibliche Genitalverstümmelung, genau.
Genau. Und ich bin mehr. Ich bin eine ganze Frau, ja. Ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Schwester, ich bin Freundin. Ich mag nicht auf bestimmte Dinge begrenzt werden. Ich möchte diese Vielseitigkeit, die ich habe, die möchte ich behalten. Und dann aus diesen in die Enge getrieben werden, habe ich einen Kampfgeist entwickelt. Und da kam der kleine Kerl wieder raus. Der immer, also er hilft mir immer irgendwie, manchmal mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und dieses Öffentlichsein, das erste Buch Geboren im großen Regen, das hat einen wahnsinnigen Ding ausgelöst. Das hat Lawinen ausgelöst in Deutschland. Ich hatte aber auch sehr viele deutsche Menschen, die mir negativ gesinnt waren. Zum Beispiel, die wollten mich zwingen, dass ich mich nur genital verstümmelt nenne. Ich habe gesagt, mit Verlaub, ich darf mich nennen, wie ich will. Und wenn ich sage, ich bin grün, dann bin ich grün. Ja? Wenn ich sage, ich habe drei Ohren, ihr seht bloß das dritte Ohr nicht, dann ist es halt so. Ich meine, das sind nur, was die Leute sich herausnehmen. Ja? Ohne die kulturellen Hintergründe zu können, ohne das, was man durchgemacht hat, zu spüren, zu fühlen. Ich musste viel kämpfen. Aber ich habe wirklich Auftritte gehabt. Beim damals größte Auftritt war beim Johannes B. Kerner im ZDF aufzutreten, wo man an den Abend, glaube ich, 4,7 Millionen Zuschauer hatten. Und dann hatten alle meine Geschichte gekannt und mein Gesicht hauptsächlich. Mhm. Das ist nicht ohne Folgen geblieben, denn die Geschichte ging bis nach Afrika zu den Familienmitgliedern, bis nach Ohio in Amerika, nach England, überall, bis, weltweit war ich plötzlich in der Öffentlichkeit gesehen worden.
Weil Ihre Familie auch so weit verzweigt ist und hörte
durch den Krieg
da in Deutschland und die erzählte was im Fernsehen.
Ja, und dann hieß es, ein Halbbruder von mir rief mich an und sagte, was für peinliche Dinge erzählst du machst unsere Kultur kaputt und ich verachte dich. Dann habe ich gesagt, ja, so ist es, ne? Gut, dann ab jetzt kriegst du keinen Cent mehr von mir, wenn du mich verachtest. Der hat Dauerauftrag gehabt.
Okay.
Ich habe es gestrichen. So, ich bin zur Bank und habe zack, gekündigt. Mal gucken, wie lange durchhält. Dann hat mich mein zweitältester Bruder, der Chama, nachdem unser Sohn benannt wurde, angerufen und hat gesagt, endlich machst du mal was. Ich habe immer gewusst, du wirst was machen dagegen, weil als die dich beschneiden wollten, an dem Tag habe ich eine Falle gelegt für die Beschneiderin, aber die hat leider einen anderen Weg genommen. Ich wollte, dass sie sich das Bein bricht und nicht mehr laufen kann. Und das hat mich so stolz gemacht. Ich bin dann nach Amerika. Und
das hat er bis dahin nicht erzählt gehabt?
Nein.
Wahnsinn.
Er hat mir erzählt. Und mein Bruder Chama hat zwei Töchter und er hat seine Frau wirklich wörtlich gesagt, wenn du sie anrührst, dann komme ich und erschieß dich. Ich habe gesagt, das hast du nicht gesagt. Doch, weil sie muss glauben, dass ich ganz böse werde, sonst glaubt sie mir nicht. Aber du erschießt sie. Und so, nein, ich drohe sie ja nur an. Ich kann doch die Frau, Mutter, meine Kinder erschießen, bist du verrückt? Mein jüngster Bruder, der lebt in Kenia. Der schreibt manchmal so schöne Sachen. Ich bin so stolz auf meine große Schwester. Und ich bin an deiner Stelle kämpfe ich auch in Kenia. Und meine Töchter sind nicht beschnitten alle. Meine leiblichen Brüder sind alle so, dass ich mit denen wahnsinnig gute Bindung habe.
Ja, und vor allen Dingen ist bei denen ja was angekommen. Also beziehungsweise fanden sie es offenbar schon vorher ganz falsch. Wenn ihr großer Bruder der eine Falle stellen wollte, damit es nicht passiert.
Ja, ich habe mich wirklich gewundert, dass mein großer Bruder damals schon falsch gefunden hat. Ich habe gesagt, wie bist du da auf die Idee gekommen?
Da hat man überhaupt nicht drüber geredet und es hingenommen, aber eigentlich schon als falsch empfunden.
Ich habe gehört, wie unsere Schwester geschrien hat und unsere Cousine. Ich kann das nie vergessen, diese Schrei. Der hat das ziemlich begriffen, dass da was Schreckliches passiert.
Also hat ihr Wirken, ihre Bücher haben dann in die ganze Welt gestrahlt. Ihre Arbeit hier hilft vielen Mädchen. Jetzt haben Sie auch schon eine ganze Reihe Preise bekommen. 2007 den Förderpreis Münchner Lichtblicke, 2011 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und jetzt den Ellen-Amann-Preis des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Ein katholischer Preis für eine dunkelhäutige Muslima ist was Besonderes, oder?
Ich würde sagen, ein größeres Signal gibt es nicht für Zusammenleben. Wir sind alle auf dieser Welt und dieser Preis trifft einfach den Zeitgeist. Dieser dumpfe Rassismus, das Sortieren von Menschen, das Sondieren, diese Zuordnung von Religion und Farbe. Ich denke, dieser Preis hat gesagt, wir sind eins. Wir sind Menschen und ein Mensch bekommt den Preis verliehen, weil es verdient hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so überrascht gewesen, weil ich damit überhaupt gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es diesen Preis gibt. Und zweitens, dass ich überhaupt davon...
Dass Sie nominiert waren?
Ja, gar keine Ahnung.
Da muss jemand Sie vorschlagen, gell?
Das war die Margrethe Bause. Die hat hinter meinem Rücken solche Dinge gemacht und es war sehr emotional. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Frauenbund wirklich extrem dankbar für diese Signalwirkung, für das zu zeigen, egal wo man herkommt, es ist nur wichtig, nicht was du bist, wer du bist, sondern was du tust.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch und für die tiefen Einblicke in Ihr Leben und in ein Thema, das ich eigentlich gar nicht gerne behandeln möchte, aber ich glaube, Sie können vielen Menschen da sehr viel weiterhelfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch. Bei mir zu Gast war Fadumo Korn, die gegen Genitalverstümmelung kämpft und heuer dafür mit dem Ellen-Amann-Preis des Deutschen Katholischen Frauenbundes ausgezeichnet worden ist. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben, einfach alles noch einmal hören möchten oder Infos zu den Büchern und zum Verein Nala haben möchten, dann schauen Sie auf unsere Homepage und die heißt münchener-kirchenradio.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.